Herzlich willkommen zu den Chronisten des Irrsinns, Folge 5. Wir reden heute nicht über Jeremy Fragrance, der ganze 5 Mädels am Tag bumsen kann. Oder wollen wir doch? Nee, machen wir nicht. Wir reden aber auch nicht über das Landgericht Potsdam, das einen Anfangsverdacht der kriminellen Vereinigung der letzten Generation bestätigt hat. Habe ich gerade erst gelesen. Dafür reden wir auf jeden Fall mit Miro. Ja, und dann haben wir noch den einen da. Wie ist sein Name nochmal? Ach, Sascha, genau. Sascha. Hallo. Ja, hallo, Sascha.
Einige kennen ihn nur Cowboy. Ja, wieder ein leicht holpriger Einstieg, aber diese Woche war vollgestopft mit geilen Sachen. Wir hatten Wahlen in Deutschland, im Ausland, wo aber die ganze Bevölkerung hier in Deutschland ist. Wir hatten unglaubliche Sachen, die Entnazifizierung der Autobahn würde ich auch gerne ansprechen. Haben wir alles nicht mit drin? Wir haben uns für andere Themen entschieden. Und zwar, weil wir wieder prominenten Besuch haben. Das ist Miro und alle wissen es, Miro ist ein Elon Musk geiler Freak, der jetzt auch Tanzvideos von Elon Musk veröffentlicht, habe ich heute Morgen auf Twitter gesehen. Und er hat quasi nur diese eine Kompetenz. Das heißt, wenn Miro kommt, reden wir über Twitter. Er liebt Twitter. Twitter hat ihn rausgeschmissen. Es scheint ein bisschen einseitig zu sein. Des Weiteren sprechen wir über die Wahl. Da wird Miro auch noch dabei sein. Weiß ich gar nicht genau, warum. Wie gesagt, er kennt sich nur mit Twitter aus. Und den ESC wollen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und das sind unsere Themen für heute. Grüß dich erstmal, Miro.
Ja, nach der Anmoderation muss ich wirklich sagen, sehr schön hier zu sein. Freut mich sehr, dass du meine Kompetenz, ich wollte jetzt schon Plural sagen, Kompetenzen, aber meine Kompetenz anerkennst. Ja, muss wirklich sagen, was da momentan auf Twitter abgeht, es ist tatsächlich nur pure Freude. Es ist so ein bisschen Achterbahnfahrt, aber es macht richtig Bock nach wie vor. Und dass ich heute ich habe mir auch heute überlegt, nicht nur ein Tanzvideo, weil ich habe mehrere Tanzvideos von Elon Musk gesehen. Und dann war ich schon dabei, ein weiteres zu teilen. Dann habe ich gedacht, nee, Moment mal, es kommt ein bisschen zu Fanboy-mäßig rüber. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Hätte ich aber alleine machen müssen, um dich zu triggern. Grundsätzlich geht es auf Twitter nach wie vor sehr ab, muss ich wirklich sagen.
Ja, ein Punkt habe ich noch, bevor wir uns ausführlich über Magic Musk unterhalten, wo wir uns ja alle schon als Fanboy geoutet haben. Ich bin schwer enttäuscht von mir. Beim letzten Mal hast du dich aber auch positiv. Ist ja auch egal. Ich bin schwer enttäuscht von mir.
Aber Fanboy ist was anderes.
Das ist was anderes. Ich habe diese Woche mit Bijan gesprochen und habe ihn in diesen Podcast eingeladen und er ist auch willens zu kommen. Und dann sagte ich, dann hat er gefragt, was seid ihr für Podcast? Ich habe gesagt, weil ich ja weiß, du arbeitest mit Bijan. Ich sage zu ihm, Bijan, wir haben jetzt Miro die Woche da, also es ist ein cooles Konzept. Und dann sagt er, okay, ich gucke mir erstmal an, wie du mit Miro oder wie ihr Miro behandelt. Und dann, da habe ich eben nicht dran gedacht, so die ersten Sachen, die ich zu dir sage, sind natürlich alle negativ gewesen, weil er nicht weiß, wie dicke Freunde wir sind. Ich befürchte, dass er nur mal kurz reinhört und wir Bijan jetzt nicht mehr bekommen. Das heißt, ich habe gerade den Podcast abgewertet, auch langfristig gesehen.
Ja, dann möchte ich dir dazu mal gratulieren. Also.
Ja, ist richtig gut. Mit dir macht Spaß. Ich finde es sehr schön. Aber ich kann noch sagen, ohne zu flachsen, wir hatten jetzt im Interview, Ali Utlu wird im Interview sein, und nächste Woche auch nochmal. Und dann kommt Paul Brandenburg auch mal. Also die Gäste gehen uns nicht aus.
Das kann ja, ich sagen. Jetzt haben wir einen Gast da, der richtig Twitter informiert ist. Zuerst wollen wir aber darüber sprechen, du warst bei Twitter ganz weg. Also ich kenne das ja auch. Ich bin so ein On-Off-Twitter-Typ, eine On-Off-Beziehung, weil ich immer mal 7 Tage gesperrt werde mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber du hast ja den kompletten Abflug gemacht. Das kurz nachdem wir uns unterhalten haben. Ich glaube sogar dieselbe Woche, nachdem wir hier hochtrabend Twitter gelobt hatten. Du hast aber auch dann gesagt, nicht verzagen, meine lieben Damen und Herren, Elon Musk hat Twitter gekauft, er hat nicht Deutschland übernommen. Er kann hier nicht die Gesetze ändern, was auch vollkommen richtig ist. Aber erzähl mal was über den Rauswurf, wie bist du wieder reingekommen, was hat es gekostet und wie viele Menschen musstest du mit dem Leben bedrohen?
Ja, also das war tatsächlich eine Sache, mit der habe ich nicht gerechnet, aber das ist auch immer bei mir so eine Sache. Also ich habe ja auch schon 2 YouTube-Kanäle, den einen mit über 50 und den anderen mit über 30.000 Abonnenten verloren und das kam auch so aus heiterem Himmel. Da dachte ich eigentlich, das müsste irgendwelche anderen Leute treffen, aber auf Twitter ist das noch ein bisschen wilder Westen, da hast du halt diese Leute, ich weiß ja nicht, inwiefern ich hier Schimpfwörter gebrauchen kann, aber
wie auch immer, ist erlaubt.
Okay, Muschi ist erlaubt. Ja, also Meldemuschis, hast du da, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer haufenweise Accounts zu melden, immer mit diesem Gewaltparagraphen, weil der, glaube ich, am ehesten bei Twitter triggert, eine Sperrung triggert. Bei mir war es wegen einem Beitrag, wo ich gesagt habe, komm, wir sperren jetzt alle Rechten ins Gulag. So von wegen, ja, praktisch eine Parodie oder wie man es auch mal satirischer Aufgriff von dem... Ne? Ja, von dem Umgang mit Meinungen der Linken, im Endeffekt einfach nur eine Kritik daran. Und deswegen wurde ich dann halt komplett gelöscht. Also mein kompletter Account war dann halt weg und ich habe dann 4-mal Einspruch eingelegt, wurde alles abgeschmettert. Dann habe ich da mit dem Kumpel noch drüber geredet, der meinte dann, ja, es ist wahrscheinlich so, dass da Mitarbeiter arbeiten, die tausende Meldungen jeden Tag reinbekommen, die kein richtiges Englisch vielleicht auch können und alles einfach so stumpf abarbeiten, auch eine gewisse Quote erfüllen müssen und deswegen dann alles erstmal abschmettern. Und ja, dann bin ich dann zu Markus Heinz gegangen und habe mir dann da anwaltliche Hilfe geholt. Und das Witzige war, am Donnerstag.
Markus Heinz ist der Anwalt, genau.
Genau. Donnerstagnacht habe ich dann den Wisch von ihm bekommen, den sie da Twitter geschickt haben. Und Freitagmorgen war mein Account wieder da. Natürlich ohne, dass sie diese Unterlassung da unterschreiben oder so. Also die versuchen sich ja da immer rauszuwinden, da müsste man jetzt dann dagegen klagen und ja, versuch mal gegen Twitter irgendwo in Irland oder wo die ihren Sitz haben, dann zu klagen. Keine Ahnung, auf jeden Fall wissen die halt jetzt, dass da juristisch was dahinter steckt, dass ich nicht einfach nur irgend so ein Nobody bin und deswegen bin ich hoffentlich auf irgendeiner Liste, wo ich jetzt fürs Erste safe bin und seitdem geht die Pöbelei halt weiter, ja.
Ja, steht, glaube ich, auch in der Profil, ne? Ich bin nicht hier, um zu pöbeln, wenn ich nicht irre.
Ja, das Ding ist ja auch, ich darf es ja nicht mal ändern, diesen Spruch, weil ich sonst für eine Zeit lang meinen Twitter Blue verliere. Und deswegen muss jetzt da die ganze Zeit weiter drinstehen, dass ich halt nur da bin, um zu pöbeln.
Also das letzte Mal, Entschuldigung, muss ich noch, Julia muss auch mal zu Wort kommen, aber das letzte Mal, als du hier warst, genau den Tag darauf habe ich mir Twitter Blue geholt. Und sehr gut. Dann habe ich irgendwie 4 Tage gewartet. Dann war Twitter Blue dran. Dann habe ich meinen Namen geändert, weil ich ja der Cowboy-Podcast komplett abgeschafft habe und bin dann runter auf der Cowboy einfach, damit das Podcast-Ding weg ist. Dann war mein Twitter Blue weg.
Ja.
Dann bin ich gesperrt worden für 7 Tage. Dann dachte ich mir, naja, okay, ja, dann kannst du jetzt auch deinen richtigen Klarnamen benutzen. Kannst ja sowieso nicht tweeten. Aber das darfst du leider nicht, wenn du gesperrt bist. Deinen Namen zu ändern ist dann wohl zu viel Hassrede oder so. Keine Ahnung. Da gibt es noch ein paar Stellschrauben, die ich gerne gedreht hätte.
Ja, also... Ja. Das wollen die aber auch zukünftig ändern, dass das einfacher wird.
Kommen wir nochmal zu Twitter. Und zwar, Twitter hat ja eine neue CEO, und zwar Linda, jetzt kommst du, Sascha. Nein, ich hab's da, keine Sorge. Linda Giaccarino, wie auch immer. Wir können uns auch auf Pecorino einigen. Wie gesagt, die Frau Bossetti, das hat auch etwas gedauert. Ich bin da auch mit den Namen wirklich überhaupt nicht. Bei mir ist immer so, ich freue mich immer, wenn die Leute so aussehen, wie sie heißen. Dann kann ich mir das gut merken. Aber bei vielen Leuten nicht so. Wie siehst du denn diese Frau Linda? Die ist doch so irgendwie Vogue, sagen die Leute. Sascha. Miro. Aber Sascha können wir uns auch sprechen.
Nein, wir haben extra einen Twitter-Hustler hier, das ist der hat auf jeden Fall.
Bitte, Miro.
Ja, also ich bin natürlich kein Freund von der, ne? Also wenn ich die jetzt so mir angucke, mal fernab davon, dass die jetzt halt Twitter-CEO wird, ist das nicht unbedingt eine, ne, wo die jetzt auf meiner Favoritenliste drauf ist. Also sie steht im Prinzip für alles, was ich halt nicht stehe, ist für Gender. Gleichberechtigung, da also ne, nicht, dass es wirklich Gleichberechtigung ist, sondern Frauen im Endeffekt mehr Macht bekommen als Männer und hat diese ganzen Woken Talking Points, hat die Impfpropaganda mit unterstützt, hat da eine Kampagne für die Biden-Administration gemacht, hat generell für Biden gearbeitet. Ich meine, auf der anderen Seite hat sie auch für Trump gearbeitet, also daran merkt man, dass sie einfach ziemlich kapitalistisch unterwegs ist, was ja grundlegend dann wieder so schon auch für sich spricht, dass sie beide in beiden Lagern drin war. Nichtsdestotrotz, ja, sie ist ja auch WEF-Vorsitzende, aber das geht mir mittlerweile so ziemlich auf den Sack, dieses WEF-Gerede, weil ich finde, dass das Forum viel zu überbewertet wird. Danke. Also klar werden da gewisse Dinge gesagt und Menschen, einflussreiche Menschen aus allen Schichten dahin eingeladen, aber ich frage mich immer, braucht es das WEF unbedingt, um diesen Planeten hier in Richtung Abgrund zu fahren? Wenn ich mir unsere Regierung angucke, dann glaube ich, es geht auch sehr gut ohne. Und ich sag mal so, nur weil da jemand jetzt war bei dem Ding, ist das für mich noch kein Grund zu sagen, okay, die Person, ja, das ist eine rote Linie oder was auch immer. So, man muss sich ja, das mal angucken.
Das ist diese Schubladenmentalität der Deutschen, die auch so ein bisschen aus dieser Verschwörungsszene mit rübergeschwappt ist. Dieses, jeder, der irgendwie schon mal auf dem Foto mit einem war, der schon mal mit einem auf dem Foto da war, der beim WEF ist. Fakt ist einfach, das World Economic Forum macht richtig beschissene Sachen, Klaus Schwab und so, schockt mich überhaupt nicht an. Das braucht man nicht diskutieren. Aber Da ist das Who is Who. Wenn du Geschäfte machen willst und du kannst da reinkommen, da knüpfst du Kontakte, die kriegst du auf der Welt nirgendwo anders. Und ob du jetzt ein Kapitalist bist oder ein Sozialist, der dich zum Käferfressen bringen will, beide haben durchaus Anlass, da hinzugehen und da was Positives bei rauszuziehen. Deshalb ist das auch kein Punkt, der mich so jetzt antriggert. Was und mich
vor,
allerdings...
Vor allem ganz kurz... Ein Punkt noch dazu, weil ich das sehr, sehr spannend finde, das höre ich nämlich leider viel zu selten und danke, Miro, dass du das auch mal gesagt hast, endlich sagt es mal keiner oder einer, diese Überhöhung vom WEF, das ist so, ich finde das mittlerweile nur noch peinlich, schau dir mal diesen Schwab an und allein wie der Englisch spricht, glaubt das so irgendjemand überhaupt dann irgendwie der Master of Puppets ist oder was? Ich meine, das ist ja...
Da muss ich
mal ganz kurz sagen, bitte.
Da habe ich auch mit dem Kumpel drüber gesprochen, der auch gesagt hat, ja, wenn du irgendwie so ein Forum machen würdest, ne, und dann den Bösewicht der Welt darstellen würdest, wen würdest du auf der Welt nehmen? Welches Land würdest du nehmen, um jemanden als böse darzustellen? Es gibt doch nichts Besseres als so einen alten Opa mit Glatze, der in ultraschlechten, gebrochenen Englisch da spricht. Das ist doch das Klischeebild schlechthin. Und dann funktioniert das auch so. Und mich nervt es mittlerweile an, ich sehe das auch im englischsprachigen Raum in den englischen Kommentaren. Sobald das Wort WEF kommt, ist ja schon für viele Weltuntergangsstimmung alles, ja, keine Ahnung. Man will im Endeffekt alles, was das WEF irgendwie, was irgendeiner Weise mit dem WEF zu tun hat, wirklich so weit wie möglich von sich wegdrängen. Und ich finde halt, dass dieses Forum einfach komplett überbewertet ist und die Menschen da so unfassbar emotional von getriggert sind, dass sie gar nicht mehr rational in der Lage sind, über dieses Forum auch nachzudenken. Das ist ähnlich wie bei Elon Musk und wenn da Neuralink gesagt wird, oh, Gehirn-Chip-Implantate und wer will uns alle kontrollieren. Und auch wichtiger Punkt, der hier gerade in Deutschland viel zu Trage kommt, weil wir ja ein ziemlich sozialistisches Land sind, die Menschen haben eine grundlegende, massive Skepsis gegenüber Menschen mit viel Kohle. Das heißt, jetzt auch mit Elon Musk und der neuen CEO, dann wird dann einfach so sämtliche Erfolge, das ist auch das. Sobald irgendetwas kommt, was ein bisschen, oder es hier ist ja schon nicht ganz so ohne, nichtsdestotrotz, sobald da irgendwas kommt, was da ein bisschen konträr ist, sind sie dann da und wollen im Endeffekt direkt... Jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Das nervt mich.
Ist egal. Wir halten fest. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Sobald da ein Angriffspunkt ist, haben die Leute keinen Erfolg, weil sie gut sind, sondern sie haben Erfolg, weil sie in den entsprechenden Logen sind. Früher hatten wir die Freimaurer, die Illuminaten und wir hatten die, da gab es noch eine Gruppe, irgendwie noch so eine geheime Supergruppe. Und die sind jetzt alle abgelöst. Die Juden stehen sowieso über allem. Insbesondere du, bei dir weiß ich das.
Ja.
Deshalb ist dieser Podcast auch so hoch finanziert und wir müssen das überhaupt machen, weil wir ja finanziell so dick dastehen.
Sonst könnten wir Miro gar nicht bezahlen.
Ist so.
Aber der Punkt, wo ich eben noch drauf hinaus wollte, die Leute haben so eine unfassbare Skepsis gegenüber Menschen mit viel Kohle. Das heißt, also eine generelle Skepsis, eine massive. Das heißt, auch bei Elon Musk, der kann bei einigen in dieser sogenannten Wahrheitsbewegung machen, was er will, weil er einfach viel Geld hat, sagen dann viele, ja, gesteuerte Opposition, auch dieses Wort, das wird einfach da reingeschmissen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Die sind halt überhaupt nicht mehr in der Lage, in irgendeiner Weise rational zu denken. Und das nervt mich an dieser ganzen Wahrheitsbewegung auch so massiv an, weil die nur noch da sind und dann da auf so ein Ding drauf aufspringen, aber nur noch mit Halbwahrheiten um sich schmeißen, aber bei anderen immer den Finger hinhalten, ja, ihr seid die Schlafschafe, ihr seid die Dummen.
Ich finde tatsächlich, dass die Wahrheitsbewegung überflüssig geworden ist. Es gibt sie auch in der Form eigentlich gar nicht mehr. Also zumindest, ich kriege nichts mehr mit. Wir sind mittlerweile, oder was wir machen, ist ja nichts anderes als Baerbock sagt was Dummes, wir posaunen es raus. Und weil du musst einfach nicht mehr, du musst gar nicht mehr recherchieren. Sie, aufgrund ihrer geringen Intelligenz ist alles offen zu sehen. Jetzt geht es einfach nur noch darum, den Leuten den richtigen Weg zu zeigen. Also die großen Rechercheleistungen sind derzeit gar nicht vonnöten, finde ich.
Ja, das stimmt. Also ich meine, die Wahrheiten, die liegen ja schon lange auf dem Tisch und es ist auch nicht mehr schwer zu verstehen. Aber es ist halt alles so dogmatisch geworden und auch in unseren Reihen so dogmatisch geworden. Also das hat auch schon diesen Sektencharakter irgendwie. Du darfst gewisse Dinge nicht kritisieren oder darfst auch keine andere Ansicht zu gewissen Dingen haben. Sobald du versuchst, in irgendeiner Weise auch das WEF so ein bisschen rationaler einzuordnen oder auch sie jetzt rational oder auch überhaupt ihren Einfluss auf Twitter. Elon Musk ist nach wie vor CTO, also der Technical, was ist das, Operator oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ihm gehört Twitter nach wie vor. Und er ist, in der Position, wo er auch nachdem er diese Position abgibt, so viel alles in der Hand hat. Und wenn die da halt wirklich die vergessen halt diese ganzen Erfolge und denken halt jetzt, ja, die kann jetzt hier alles in Richtung Deep State wieder machen und Elon Musk guckt dann nur zu und Twitter wird gegen die Wand gefahren. Ich habe schon wie viele Kommentare gelesen, ja, nee, dann wenn die CEO wird, dann verlasse ich Twitter und so. Und dann denke ich mir immer, was ist das für eine Loser-Einstellung? So, man will nicht, also man hat direkt überhaupt gar kein Vertrauen mehr, nur noch komplettes Misstrauen Elon Musk gegenüber und dann, ja, will man dieser Linda, wie auch immer die heißt, auch gar keine Chance geben, sondern gibt schon auf, bevor sie überhaupt losgegangen ist.
Ich halte sie für kernbehindert. Ich halte generell jeden für kernbehindert, der Hände wascht Tanzvideos veröffentlicht. Aber das ist, es ist mir egal, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass sie keinen allzu argen Einfluss auf Twitter nehmen wird. Was die Meinungsfreiheit angeht, wir sind in Deutschland freier als vorher. Wir werden das amerikanische Niveau nicht erreichen, solange wir keine 51% AfD haben. Ende vom Lied. Ich glaube nicht, dass sie jetzt kommt, um auf Deutschland einzuprügeln. Also wenn wir ein Problem hätte, wenn es dann so wäre, dann wären es die Amerikaner, nicht wir. Und ich glaube nicht, dass Musk das zulässt. Denn sein Motto war ja von vornherein Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit und Waschbecken mit zur Arbeit bringen. Und ich finde, bis jetzt vertritt er das alles sehr gut.
Amen.
Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, ja, natürlich. Oh mein Gott. Ja, es ist ein ernsthafter Podcast. Wir sprechen nur über ernste Dinge und Humor lassen wir mal außen vor. Ja, das geht ja gar nicht.
Jetzt mal dann ehrlich, wir haben es bei der letzten Folge mit zwei wirklich ernsten Themen versucht. War das
hat nicht furchtbar. Geklappt.
Ich war so froh, dass die Spur weg war. Stattdessen haben wir eine Weltklasse Folge 4. Wir sind jetzt in Folge 5, ne?
Fünf,
Weltklasse, ja wir sind, also Folge 4, wir haben eine Weltklasse
fünf,
Folge
4.
Ja.
Ja, ich sage immer, je weniger Konzept, desto besser.
Ja. Ja, meistens stimmt das. Also zumindest jetzt zu einem Podcast, also dass man halt ein paar Themen hat, das ja. Aber mal, ich meine, es gibt so viel Ernsthaftigkeit, ganz ehrlich. Und wenn ich mir diese Linke anschaue, oder nicht alle, aber so viele, die haben eine Humorlosigkeit, wo ich mir denke, meine Güte, ey, die brauchen drei Keller zum Lachen, ey. Also,
hast du das mitbekommen? Hast du das, die hatten doch letztens hier diesen Bernd-Witz gemacht. Ich hab mich weggeschmissen, Alter. Bernd! Da musst du auch erstmal drauf kommen.
Gut. Ja, ich hab echt gedacht, ich hab's jetzt nochmal gesehen bei der Heute-Show, dass sie da diesen Sketch gemacht haben, wo die dann da sitzt und Höcke TV oder irgendwie sowas gemacht hat und dann mit einer blonden Perücke dann da sitzt und total streng aussieht, auch von der Verkleidung her. Und dann sitzt sie dann, macht auf strenge Nachrichtensprecherin. Und kommt dann halt mit Bernd da an. Ne? Ja. Und ich dachte, so der Witz, letztes Mal habe ich Bernd für ein Video gesucht, also diese Stelle, wo ich dieses Video gemacht habe, wo ich auch genau das Thema hatte, wie schlecht Woke Comedy ist, was die ja eigentlich gar keine ist, sondern nur belehrender Zeigefinger. Auf jeden Fall habe ich da nach Bernd gesucht und das war 4 Jahre alt oder so gewesen von der Heute-Show. Und dann bringen die das jetzt schon wieder. So,
Das Original ist 7 Jahre alt. Oder 7, also, ja. Die machen den Witz in Anführungszeichen, seit 7 Jahren. Was wir nicht seit 7 Jahren machen, sondern zum ersten Mal, ist das Interview, das du geführt hast, Julian.
Ja, ich habe mit Ali Udlu gesprochen. Zeit seines Lebens Kämpfer für, und das ist was Hervorragendes, LGB without the T. Wir haben genau über das Thema gesprochen. Im ersten Teil geht es im Wesentlichen darum, wusstet ihr eigentlich, dass er mal Queer-Beauftragte der Piratenpartei war? Tja,
Nee.
das ist ja Bescheid. Ja,
Das siehst du,
das
solche
und
Sachen
anderem
erfährt man
das.
hier.
Ja, wichtige Dinge. Und sie haben es nicht geschafft, ihn rauszumobben. Aber das wird man alles dann im Teil 1 nachhören. Wir machen kurz Werbung.
Gut.
Ja, dann hört euch das Interview an, bitte.
Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Tja, wir reden heute über LGBTQYMCA. Ich bin stolz darauf.
Oh Gott, was immer das auch alles mittlerweile heißt.
Kannst du dich noch erinnern? Oder keine Ahnung, ich mich nämlich nicht. Wann begann das alles, so woke zu werden? Die Schwulenbewegung im Speziellen.
Also so den genauen Zeitpunkt kann ich jetzt auch nicht nennen, aber das müsste so um 2010, 2011 passiert sein, weil als ich der Queerbeauftragte der Piratenpartei wurde, ging das ja damals direkt steil. Also zu meinem Entsetzen, weil ich auch mit dieser ganzen Entwicklung überhaupt nicht zurechtkam und auch deswegen direkt immer unter Beschuss stand, aus dieser Ecke.
Wie kamst du denn zu dem Posten bei den Piraten?
Ich war einer der wenigen Realisten gewesen bei dem Thema und hatte auch schon vorher viele Erfahrungen gehabt, indem ich bei vielen Organisationen mitgearbeitet hatte, auch innerhalb der Szene oft vor Ort war, geholfen habe, mich an verschiedenen Projekten beteiligt habe. Und das hat wohl einige überzeugt.
Und jetzt hast du gesagt, da wurdest du unter oder kamst recht schnell unter Beschuss. Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist da passiert?
Also man warf mir ganz am Anfang vor, zu schwul und lesbenlastig zu sein und die ganzen Queeren einfach nicht mitzunehmen. Beziehungsweise damals kam ja langsam so diese Transgender auf, wo ich als jemand, der sich immer für Transsexuelle eingesetzt habe, erstmal überhaupt gar nicht verstanden habe, um was es geht.
Was ist denn der Unterschied zwischen transsexuell und Transgender?
Also Transsexuelle sind die, die unter Dysphorie leiden. Das ist eben auch eine Krankheit. Das ist jetzt ja auch nicht wegzureden. Und diese Menschen fühlen sich im falschen Körper und wollen durch Hormonnahme und operativen Eingriffen ihren Körper so gut wie möglich an das gewünschte Geschlecht auch anpassen und dieses Geschlecht auch leben. Ja. Also dieser Weg ist auch nicht einfach dahin und diese Menschen leiden dann aber auch wirklich, während Transgender einfach Männer sind, meistens auch heterosexuell, die jetzt es einfach schick finden, sich als Mann eine Perücke aufzusetzen, ein bisschen zu schminken, also Karneval zu machen und zu sagen, ich bin aber trotzdem eine Frau, ohne mich anzupassen. So, und dann siehst du eben in vielen Fernsehprogrammen irgendwelche Männer mit langen Haaren und 3 Tage Bärten, die geschminkt sind und sagen, I'm a lady, akzeptiert mich. So, und dann habe ich dann eben Probleme damit, weil das ist Karneval. Da wird eine Frau auf Make-up reduziert, auf Perücken reduziert. Und eine Frau oder Frau sein ist erheblich mehr als das. Keine Idee.
Und das hast du damals angesprochen bei den Piraten und das kam nicht so gut an.
Genau, also angefangen hatte es, man wollte ja mich von meinem Posten auch entfernen lassen. Die hatten dann auch, also die Woken bei uns in der Partei, Unterschriften gesammelt. Und wieso und warum, wenn ich dir das erzähle, wirst du lachen. Also diese Sachen gibt es immer noch auf Twitter. Man kann in der Historie dann auch buddeln. Also ich hatte einen Witz gemacht auf meinem privaten Account. Ja, weil ich bin oft in der Bärenszene unterwegs, da steht man eben auf haarige, bärtige Männer. Und dann schrieb ich einfach nur den Satz, es gibt Männer und die Person ohne Bart nennt man Frauen.
Sehr gut.
So, das war alles. Und daraufhin ist ein riesen Shitstorm über mich ausgebrochen. Das wäre ja transfeindlich. Das würde ja Menschen diskriminieren, die sich keinen Bart wachsen lassen. Und da habe ich dann gesagt, Menschen, die sich keinen Bart wachsen lassen können, nennt man im Allgemeinen Frauen. Und damit fing dann der ganze Streit an und ich habe mich da sehr wehrhaft dagegen gestemmt. Der Punkt war halt der, diese Leute, die sich darüber beschwert haben oder über meine Arbeit, und ich war sehr erfolgreich in meiner Arbeit für die Piratenpartei gewesen. Ich war einer der Ersten, der in die Phoenix-Runde kam. Ich war der Erste, der in seriöse Sendungen eingeladen worden ist, während andere Piraten quasi immer nur ausgelacht wurden. Und diese Menschen, die sich da so beschwert hatten, waren nie anwesend, wenn unsere AG die Quiraten getagt hatte. Sie haben nie angehört, was dort besprochen wurde. Sie haben sich auch nie an der Arbeit beteiligt. Es ging ihnen rein darum, da sitzt jetzt jemand, den sie als transfeindlich brandmarken können und den wollen sie einfach canceln. Und das haben sie jahrelang nicht geschafft. Ich habe dann irgendwann selber aufgehört, weil ich gesagt habe, ich möchte diese Mischpoke einfach nicht vertreten wollen. Es ist nicht möglich, mit diesen Menschen zu reden, bei diesen Themen, und man muss miteinander reden, was das anbetrifft, und auch zuhören können. Aber da von dieser Seite immer nur Beschimpfungen kamen, habe ich dann irgendwann gesagt, ich höre auf. Und danach ist diese AG übrigens auch kaputt gegangen.
Würdest du heute bei den Piraten oder bei der anderen Partei diesen Witz sagen, dann wärst du doch keine 24 Stunden später nicht mehr im Amt, oder?
Ich würde diesen Witz trotzdem bringen. Warum soll ich denn auf die, warum soll ich denn Rücksicht auf irgendwelche Gefühle nehmen? Das ist ein Witz. Ich meine, seit wann sanktioniert man Witze? Und vor allem, es ist ein schwuler Witz. Wer mich deswegen canceln will, ist einfach homophob. Ich kann ja genauso zurückschlagen, also so ist es ja nicht. Wobei diese Vorwürfe mit homophob, transfeindlich und Gott weiß was alles, queerfeindlich, ja eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung mehr haben. Also wenn Schwulen wie mir oder dir Schwulenfeindlichkeit und Homophobie vorgeworfen wird, weil wir uns an diesem ganzen Genderwahn nicht beteiligen, daran merkst du doch, dass das Ganze eigentlich nur ein Politikum ist und nichts mit wirklicher Gleichberechtigung zu tun hat. Ja.
Ich glaube, das ist die letzte Waffe, die sie haben. Also sie haben ja offensichtlich jetzt nicht so wirklich die treffenden Argumente. Dann muss man eben auf die Diskriminierungsschiene gehen. Und halt so oft eine Diskriminierung sagen, bis die Leute es glauben. Und dann ist halt dann Schwule leider homophob. So geht das.
Ja. Und das Neueste ist ja jetzt, dass von einem Transgenozid geredet wird, wenn diese Menschen nicht anerkannt werden. Dann frage ich mich, warum gibt es denn noch Trans? Weil diese Debatten gab es ja auch schon früher und sie sind aber nicht ausgestorben. Und wo waren denn die Lager, in die diese Menschen gesteckt worden sind? Würde mich jetzt auch mal interessieren.
Ja, also das ist nebenbei so eine hübsche kleine Holocaust-Verharmlosung. Aber ich habe zu dem Thema drei Gutachten gelesen. Damals ging es um den Marie-Louise-Vollbrecht-Fall. Und da haben sich drei unterschiedliche Historiker damit befasst. Und alle drei kamen völlig überraschend zu dem Schluss, nein, Transsexuelle, also Transgender sowieso, also nicht Transsexuelle, erstmal war es sehr, sehr rar zu der Zeit, völlig überraschend, weil es auch ein reales Phänomen ist. Und diese Personen wurden nicht aufgrund ihrer Transsexualität verfolgt, sondern weil sie, wenn sie verfolgt wurden, aufgrund von homosexueller Handlung. Im Gegenteil, es gab sogar vereinzelt Transsexuelle, die anerkannt wurden, wenn sie systemkonform gelebt haben.
Nicht nur das, es gab ja auch einen Transpassierschein, das bedeutete, man war vor Verhaftungen geschützt gewesen. Alle Gesetze von damals zielten nur auf homosexuelle Männer ab. Das sind übrigens die einzigen Gesetze, die nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg mit übernommen worden sind. Also der Paragraph 165 wurde in der Nazizeit verschärft und hat sich dann noch rübergerettet in die ach so demokratische Bundesrepublik. Und wir wurden weiterhin mit Nazi-Gesetzen hier in Deutschland verfolgt. Und verfolgt wurden wir bis 1997. Und der letzte Mensch, der nach diesem Paragraphen aus dem Gefängnis entlassen worden ist, war, ich glaube, so um die 2003. Also, wer wurde hier denn tatsächlich verfolgt? Waren das queere Transmenschen oder waren das Homosexuelle wie wir? Natürlich waren wir es gewesen, nicht diese Menschen. Das Einzige, was diese Menschen machen, ist, sich alles zu vereinnahmen und zu kapern, was wir eigentlich an Anerkennung erkämpft haben. Wir sind ja schon Mainstream mittlerweile. Wir dürfen alles, ja? Mhm. Und deswegen sind wir genauso Feinde für diese Menschen wie alle anderen auch, weil wir haben alles erreicht. Theoretisch bräuchte es nicht mal mehr irgendwelche Lobbygruppen für Homosexuelle. Warum? Wir dürfen heiraten, wir dürfen adoptieren. Es gibt einzelne Sachen, die vielleicht noch nicht so ganz klappen im Adoptionsrecht. Aber ansonsten werde ich hier wegen meiner Homosexualität nicht diskriminiert.
Es ist ja so wie der Sozialarbeiter, der nicht zum Sozialarbeiten hat. So wie hat dann ein Mensch, der sich um andere kümmern möchte, irgendwann niemanden keine Möglichkeit mehr, weil die Rechte gleich sind. Das heißt ja dann, dass seine Existenz ja nicht mehr vorhanden ist, weil das Lebensziel ist ja erreicht, der Job ist erfüllt, eigentlich müssen sie sich jetzt einen anderen Job suchen. Und jetzt haben sie einen anderen Job, nämlich die LGBTQYMCA-Dinger mehr noch zu beschützen und nach vorne zu tragen.
Ja, also ich nehme mal LGB da komplett raus. Wir wurden da in eine Gemeinschaft reingequetscht, in die wir nie rein wollten. Ich wurde noch nie gefragt, ob ich jetzt zum Beispiel in eine Queer-Gemeinschaft möchte. Es wurde einfach gesagt, wir gehören dazu. Also gibt es irgendwo einen versteckten homosexuellen Hohen Rat, der das für uns alle entscheidet, für uns spricht? Und wir bekommen das einfach nur nicht mit. Also für uns gibt es schon eine Bezeichnung. Homosexuelle, Lesben, Schwule und noch Bisexuelle. Wir brauchen keine neuen Bezeichnungen. Und das Problem ist ganz einfach. Nachdem alles für uns erreicht wurde oder fast alles, gab es keinen Grund mehr für die Existenz des LSVDs, des Lesbenrings und was es da noch alles gibt. Deswegen haben die sich mehr oder weniger von Homosexuellen verabschiedet und kümmern sich nur noch um Queermenschen. Queermenschen, das ist so ein Kunstausdruck, unter dem sich alles versammeln kann. Und so greift man weiterhin Fördertöpfe ab, erhält seine Arbeitsplätze und seine Räumlichkeiten. Und nichts anderes passiert zurzeit. Dass Lesben mittlerweile auf CSDs und Paraden wie hier in Köln oder anderen angegriffen werden. Und zwar nicht von homophoben Hetero-Menschen, sondern von Transaktivisten. Müsste doch alle Alarmglocken schrillen lassen. Aber davon liest man bei diesen Verbänden überhaupt nichts. Und sie heißen immerhin Lesben- und Schwulenverband Deutschlands. Ist das denn nicht merkwürdig?
Ja, völlig, völlig auffallend. Aber ich glaube, da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema, dass sie eben neue Randgruppen suchen, beziehungsweise auch dieser Randgruppenstolz, das habe ich nie verstanden. Also ich bin nicht stolz, eine Randgruppe zu sein, ist halt mal nur so. Aber offenkundig ist es für viele, dass der neueste heiße Scheiß irgendwie ja die Randgruppe zu sein und am besten noch diskriminiert, obwohl man gar nicht diskriminiert ist, aber man muss sich ja da was suchen. Ist das nicht so irgendwie ein bisschen...
Ja, also vor allem wanzen sich ja Heterosexuelle dazu, die ja nie ein Teil dieser... Community in Anführungszeichen waren, sondern einfach sehen, dass Homosexuelle mittlerweile sehr, sehr positiv dargestellt werden. Übertrieben positiv, muss ich jetzt dazu sagen, weil mein Leben unterscheidet sich so von anderen Menschen in nichts. Außer, dass meine Liebe meinem Mann gilt und nicht einer Frau. Ansonsten ist alles gleich. Wir haben die gleichen Probleme. Wir haben ja ein ganz normales Leben. Aber das sind Leute, die... Ja, ich schätze mal, auch viele Incels sind, die von Frauen eher, also Frauen gegenüber nur Verachtung haben, weil sie einfach von Frauen nicht beachtet werden und sich jetzt durch Schminken und Perücke aufsetzen und als Drag Queen und Gott weiß was, jetzt einfach Aufmerksamkeit wollen, die sie in ihrem erbärmlichen Leben sonst nicht abbekommen.
Ich frage mich aber tatsächlich, warum sind das so oft Männer, du hast so eine halbe Antwort schon gegeben. Und warum sind das oftmals, ja, bestimmt nicht nur, aber oftmals auch so ältere Männer? Dass man mit, ist das so, dass man seinen Fetisch erstmal später entdeckt? Keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber hast du da eine Theorie, warum sind das so klassischerweise, gibt auch andere, aber so was man so sieht,
Eher so tendenziell Männer und älter.
Ja, also in der Szene gab es ja früher immer die Trümmertunten und die
ja, wie Gott, soll ich sagen? Das Wort habe ich so lange nicht mehr gehört, sehr schön.
Ja, Schrankschwestern oder was auch immer, die gerne sich als Frau angezogen haben. Also klassische Transvestiten, ja. Und Transvestiten gab es unter schwulen und heterosexuellen Männern genauso. Und die wollen jetzt, man höre und staune, das als Sexualität auch anerkannt bekommen. Es ist aber nichts letztendlich wie ein Fetisch. Bloß weil jetzt irgendein Schwuler auf einer Fetischparty eine Hundemaske anzieht, ist er doch kein Hund. Ja, das ist er vielleicht in dem Moment in seiner Fantasie und seiner sexuellen Handlung, aber sobald er die Maske auszieht, ist er wieder Egon, der morgens bei der Postbank arbeitet, ja, und kein eigenes Geschlecht. Und das ist halt das, was über uns kommt, dass Fetische, sexuelle Fetische, die man im Privaten ausgelebt hat, mittlerweile in die Öffentlichkeit dringen. Und dies als Normalität auch manifestieren wollen. Es ist aber nicht normal. Ein Fetisch ist eine sexuelle Handlung oder etwas, was Menschen erregt. Und ein Fetisch kann alles sein. Ja, es gibt Leute, die fetischieren ja so gut wie alles. Die haben eine Plastikpuppe, die sie als Partnerin ansehen. Andere verlieben sich in Flugzeuge, wie wir ja bei der ARD gelernt haben. Ja, also das gibt es unendliche Variationen. Alles kann ein Fetisch werden. Aber es ist halt etwas Sexuelles. Es hat weder etwas mit Geschlecht zu tun, noch mit irgendetwas Biologischem. Und schon gar nicht hat das was mit Homosexualität, Heterosexualität oder sonst was zu tun. Es ist neutral, es betrifft alle Menschen. Mhm. Ja, und ich möchte halt nicht, dass Fetische zum Beispiel in die Nähe von Kindern gerückt werden.
Wollte ich gerade, tatsächlich gerade drauf, gut, eine Überleitung par excellence, war doch jetzt vor einigen Tagen, dass eine Transsexuelle oder eine Transaktivistin, eine Transvestitin, meine Güte, vor Kindern gelesen hat. Nicht das erste Mal. Du hast gerade gesagt, du findest das nicht gut. Warum eigentlich? Ist doch nett, ne? Hat sich so ein Mann mal als Frau angezogen und die Kinder schauen dazu. Ist doch schön.
Also, wenn die sich als normale Frauen kleiden würden und aus Kinderbüchern vorlesen, die altersgerecht sind, okay. Aber es wird ja jedes Mal auch eine Message mitgebracht. In Amerika gibt es Videoaufnahmen von solchen Lesungen, wo die Drag Queens fast nackt dahin kamen. Kinder haben diese Drag Queens überall berühren dürfen. Und es wurde auch indoktriniert, indem man viele Dinge als normal darstellen wollte, die eigentlich nicht normal sind und vor allem auch nicht kindesgerecht. Ja? Kinder haben eine Kindheit und keine Sexualität. Wenn sie so etwas wie eine Sexualität haben, ist das eine kindliche Sexualität, wo sie vielleicht ihren eigenen Körper entdecken, ja, wo kleine Mädchen und Jungs sehen, oh, die hat ja was ganz anderes als ich. Das hat aber mit der Sexualität eines Erwachsenen nichts zu tun. Eine sexuelle Handlung eines Erwachsenen ist was ganz anderes, ja. Und trotzdem werden Berührungspunkte bei Kindern dort aufgebaut. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel die einen Harness vorne anhaben, wo ein Dildo dranhängt, warum muss ein Kind das denn vor der Nase hängen haben bei einer Lesung?
Zumal das Buch noch bei einer Lesung hieß, da bin ich auch ein bisschen beleidigt, Julian ist eine Meerjungfrau. Ja, das ist das nämlich. Tatsächlich, ja. Das muss ich mir alles antun. Ja, aber du hast völlig recht mit der Message. Also ich meine, wenn die halt, keine Ahnung, sich unbedingt dahinstellen muss, er sich da unbedingt dahinstellen muss oder setzen muss und über, keine Ahnung, Grimms Märchen zu referieren, ja, meinetwegen, aber es sind ja genau solche Bücher wie Julian ist eine Meerjungfrau von einer Aktivistin geschrieben, ein Kinderbuch, was eben Transgender und Transaktivismus an Kinder, ja, anbringt.
Ja, also man sollte aber auch jetzt einige Sachen erwähnen und nicht vergessen. Erstens, derjenige, der Transgender erfunden hat, Transgender gab es nicht immer, für die gab es Bezeichnungen wie Crossdresser oder sonst was, ist ein Mann, der auf Kinder stand. Ja, der ist auch derjenige, der die Transfahne erfunden hat, als jemand, der ja mehr oder weniger pädophil war. So, und dann müsste man sich doch mal anschauen, wo kommt das Ganze her? Wer hat das erfunden? wie ist das ganze Umfeld? Und wenn man sich das anschaut, dann wird einem ganz anders. Und Pädophilie hat, ja, wie soll ich sagen, erstmal mit Geschlechtern nichts zu tun. Das ist etwas, was im Kopf ist. Das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein, der kann schwul sein, der kann hetero sein. Aber so etwas normalisieren zu wollen und das auch an Kinder heranzutragen, das finde ich schon merkwürdig. Es gab letztens irgendeinen Artikel, der müsste ich auf Twitter noch haben, wo gesagt wurde, so diese alte Geschichte oder Bücher, wo drin erwähnt wird, dass Kinder nicht mit Fremden mitgehen sollen, sollte man über Bord schmeißen, das würde ja dann Vorurteile schaffen. Jeder Mann mit einem Lolli in der Nähe eines Kindergartens freut sich doch über solche Artikel.
Du hast es gerade mit der Pädophilie angesprochen, mit diesem Mann. Ist das nicht so, das war doch letztes Jahr, glaube ich, im CSD in Berlin, wo vereinzelt auch Pädophilie-Aktivisten mitgelaufen sind?
Es war in Köln gewesen. Die waren nicht offiziell eingeladen gewesen, sondern haben sich einfach unter die Laufgruppen gemischt und haben auch ihre Fahne gezeigt. Es gab vor Ort erstmal nicht direkt Proteste, sondern als das rauskam, dass die sich da einfach reingewanzt haben, hat man sich distanziert davon. Ja, aber letztendlich drängen diese Gruppen doch schon lange in den Buchstabensalat sich rein. Ja, also es wird ja immer mehr darüber gesprochen, dass Kinder eine Sexualität hätten. Sie hätten ein Recht darauf, das auszuleben. Das bedeutet bei diesen Menschen aber auch, die Kinder haben dann das Recht auszuleben und zwar mit diesen Erwachsenen, die darauf stehen. Und das erfüllt für mich schon mal den Tatbestand der Pädophilie. Also es gibt in Amerika zum Beispiel eine Drag Queen, in Anführungszeichen, die ist 9 Jahre alt. Ja, und da gibt es ein Bild von ihr, das habe ich vorhin getwittert, wo sie sagt, also eine Message zu ihren ganzen Hatern bringt, ne? Sie hat einen Ballon in der Hand, wo drauf steht, eat a dick. Also friss den Schwanz, blas ihn. Ein 9-jähriges Kind.
Ja, kann es sein, dass eine 9-Jährige nicht unbedingt 100%ig weiß, was sie tut?
Ja, nicht nur das. Ihr Name ist Lactatia. Das bedeutet Brustmilch. Mhm. Das sucht sich dann auch ein kleines Kind aus. Also ich vermute, dass in vielen Fällen erstmal jedes Kind hatte schon mal ein Junge irgendwas Weibliches mal angezogen gehabt aus Spaß. Ob es im Kindergarten war oder zu Hause oder sonst was. Das hat niemals sein Geschlecht definiert gehabt. Das war immer Neugier gewesen.
Also ich nicht, ich bin mit Bart geboren, nur mal so.
Ja, ohne rum, ne? Also in Amerika wird ja so ein Hype mittlerweile drum gemacht, dass Eltern regelrecht ihre Kinder dazu drängen, queer zu sein, beziehungsweise trans. Ja? Oh, mein Kind hat mal eine Barbie-Puppe angefasst. Ja? Der ist bestimmt eine Frau oder ein Mädchen oder fühlt sich so. Und das wird den Kindern eingeredet. Oder wenn ein Junge zu sehr mit weiblichen Freunden spielt, anstatt mit Jungs, oder vielleicht nicht gerne auf Bäume klettert oder umgekehrt, ein Mädchen, das gerne auf Bäume klettert und mit Jungs spielt und auch Dinge macht, die vielleicht untypisch sind für Mädchen, aber es ist halt ihr Interesse, wird in diese Richtung von diesen Eltern gedrängt. Warum? Weil diese Eltern auch ein Kind haben wollen, was besonders ist. Und wenn das Kind besonders ist, sind auch diese Eltern was Besonderes. Und da fängt der Kindesmissbrauch für mich auch schon an, wenn die Eltern ein Kind zu etwas drängen und ihnen das einreden, weil Kinder hören halt nun mal auf Erwachsene. Das ist anscheinend genetisch bedingt, ja. Und das wird dann einfach ausgenutzt, so wie es auch Pädophile ausnutzen, ja, ihre Machtstellung als Erwachsene über ein Kind.
Ja, Ja, nachdem wir jetzt in der Pause feststellen durften, dass Miro in der Lage ist, seine Stimme höher zu stellen als Ricarda L. ihren BMI, können wir an der Stelle über den Wahlblock sprechen. Der große Wahlblock, wir hatten reichlich Wahlen, es wurde in der Türkei gewählt, es wurde in Bremen gewählt und was komischerweise nie einer mitbekommt, es wurde auch in Schleswig-Holstein gewählt. Ist eigentlich gut, dass das keiner mitbekommt, es ist ja mein Heimatbundesland und anscheinend sind die Schleswig-Holsteiner noch nicht so weit. Die sind noch nicht bereit für die Demokratie. Ich glaube, so sagte man es mal über den Osten, als die AfD dort starke Ergebnisse erzielte. Und ich bin der Meinung, es ist genau umgekehrt. Und zwar der Norden des Landes ist noch nicht bereit für die Demokratie. Okay. Ihr dürft gerne was sagen.
Ja, ich bin für Demokratie. Also wenn ich Kanzlerin werde, Demokratie bleibt. Versprochen.
Oh, kandidierst du?
Ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich kandidiere für die, wie heißen die, die Wutpartei. Ich glaube, das ist mein Ding.
Gut, dann starten wir mit Bremen. Netter Einstieg. Ich habe schon mitbekommen, dass die Bremer AfD gar nicht in der Form zugelassen wurde, was schon Trauerspiel an sich ist. Und ich höre mich doppelt. Hört ihr mich auch doppelt?
Nein.
Das ist gut, schneide ich raus. Muss ich jetzt einfach das gedanklich ein bisschen
übertun. Ich kann auch Kopfhörer anziehen, wenn er das Wort bringt.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, das war ja eben auch nicht. Es ist jetzt einfach Neuland. Gut, ich mache jetzt einfach weiter im Text. Ich habe hier bei Schleswig-Holstein, weißt du? Ah, jetzt. Die Wutpartei in Bremen, oder die Bürger in Wut heißt das ganze Konstrukt, liegt bei 21,5%. Das ist beeindruckend für ein Bündnis, von dem ich noch nie gehört habe. Hat es irgendeiner von euch vorher mal mitbekommen,
Nö, dass
es
sowas gibt? Nicht einmal. Ich habe das gehört und dachte mir, was ist das für ein Scheißname? Ganz ehrlich.
Ja, damit holt man auf jeden Fall die Leute ab, ne?
Also. Ja. Das ist, ich meine, wie blöd kann man sein? Okay, die haben jetzt irgendwie über 20%, aber wie blöd kann man sein, die Partei irgendwas mit Wut zu nennen? Also Wut ist etwas, nichts Positives und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und natürlich wird die Partei genau darauf reduziert, völlig zu Recht übrigens, weil das ist ja nun mal im Namen. Also ich meine, so blöd kann man gar nicht sein. In Österreich gab es doch diese MFG-Partei, immerhin MFG mit freundlichen Grüßen, das klingt irgendwie nett, aber Wut, meine Güte, ey, also...
Ich dachte, es gäbe irgendwie so ein Spektrum, wie bei Funknamen im Militär, wo du so auswählen kannst, was kannst du nehmen. Bürger in Wut. Das ist ja auch eine rein regionale Sache und ich hoffe, wir hoffen alle, dass das dem so bleibt.
Ja.
Bürger in Wut ist.
Ich kann mir da jetzt nicht wirklich vorstellen, dass sie da in irgendeiner Weise jetzt auch noch weiter darüber hinaus Anschluss finden. Die haben ja im Endeffekt, und das war ja, glaube ich, auch nur in Bremerhaven, glaube ich, wo die 20% gemacht haben. Insgesamt waren es ja 10,5 oder sowas. Aber die glaube ich jetzt nicht, dass die unbedingt da jetzt im Rest der Deutschlands irgendwie da Anklang finden. Das wird sich jetzt relativ schnell wieder gehabt haben, wenn jetzt irgendwann mal die AfD Bremen sich auch mal wieder organisiert bekommt. Aber ja, das, was die sich ja da geleistet haben,
Die haben zwei Wahllisten. Die haben zwei Wahllisten eingereicht. Ich meine, das muss ich mal vorstellen. so doof geht das wohl offenkundig auch in Bremen. Aber ich habe mir sagen gelassen, auch Bremerhaven ist ein sehr spezielles Klientel, was da so ist. Und ja, da kann man sich das vielleicht noch ein bisschen vorstellen.
Also Bremen ist ja ohnehin so ein richtiger Fail-State. Aber selbst Bremen hat weniges gut gemacht. Wir haben -6,1% für die Grünen, was dafür spricht, dass doch in Teilen der Wahlbevölkerung noch so eine Art Restverstand ist. Ebenfalls verloren, aber nur ein bisschen, aber da war auch nicht viel Luft, hat die FDP 0,7%. Selbst die Linke hat verloren, kann ich jetzt schwer beziffern. Was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann, die SPD macht einfach 5 Punkte plus.
Ja, aber das ist ganz einfach zu erklären, weil SPD ist die Migrantenpartei. Ne? Also die Grünen sind ja eher so die, wenn man sich mal die anguckt, wer die Grünen wirklich repräsentiert, das ist die eklig weiße Mehrheitsgesellschaft. Die weißen Bürgis, die da größtenteils für die Grünen da Parteipolitik machen. Und bei der SPD hat man eher immer mal wieder bestimmte Quotenmigranten, die da reingesetzt werden, um halt da auch das Milieu dann da aufzufangen.
Wobei, wenn ich jetzt an die SPD denke, dann denke ich immer zuerst an den berühmten Google-Treffer, der Mongo von der SPD, Helge Lind heißt er, dann natürlich an die auf der Regierungsbank sitzen. Das ist auch nicht viel.
Ja, aber du hast da welche, die auf jeden Fall sehr reichweitenstark sind, sagen wir es mal so. Zum Beispiel unsere geliebte Chebli zum einen. Aber du hast ja auch, wenn du jetzt von Helge Lind sprichst, ich meine, wer ist denn ein besseres Vorhängeschloss für Migranten, gerade auch des arabischen Kulturraums, als Helge Lind, der dann auch auf Arabisch den Leuten zu Ramadan gratuliert und so weiter. Also ich finde, einen besseren Repräsentanten dafür hätten sie nicht finden können. Und ich glaube halt wirklich, dass Bremen ist doch auch ein sehr migrationsreiches Bundesland. Ich glaube halt wirklich, dass die, ja, dass die sich halt in der SPD repräsentiert fühlen, eher als bei irgendwelchen Grünen.
Ich glaube eher, dass die viele Migranten eher über Helge Lind lachen. Ich glaube gar nicht, dass sie ihn so wahnsinnig ernst nehmen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also aber vielleicht gerade deswegen, weil sie dann denken, komm, wir wählen jetzt die SPD so und versuchen da auf die SPD Einfluss zu nehmen, weil das sind ja sowieso alles Trottel.
Recht haben sie. Helge Lind ist einfach so ein, der Typ ist einfach. Ja. Das ist, Helge Lind ist auch der mir deutlich gemacht hat, wo wir mit der Politik angekommen sind. Wir hatten, da hast du ja ein wunderbares Video zu gemacht, den berühmten Doppelwumms. Vorher hatten wir die singende Nahles im Bundestag. Dann kam er mit, nach dem Wumms kommt die Bazooka. Dann hatten wir Booster und das ist einfach lustig. Also die sprechen Booster, Bazooka, Wumms, Doppelwumms. Das klingt so, als wenn mein Sohn in seinem Zimmer spielt, nachdem er Power Rangers geguckt hat. Ich finde das unglaublich unterhaltsam. Aber das ist halt das Niveau deutscher Politik, insbesondere der SPD. Ja. Reden wir über Schleswig-Holstein. Bitte. Keiner hat es mitbekommen. Auch Schleswig-Holstein hat gewählt. Übrigens, eigentlich ein handfester Skandal, dass wir in zwei Bundesländern wählen am Muttertag. Was ist das für eine Herabsetzung vom Muttertag?
Eine Frechheit. Ja, aber ich finde, der sollte ja sowieso abgeändert werden. Also, weil das ja Mütter diskriminiert, der Muttertag, seit neuestem.
Wissen wir, ich habe meine Mutter zum Elternteil 1 Tag gratuliert.
Ja, ja. Ich hab mir zum gebärenden Tag gratuliert. Also ich bin ja noch nicht gebärend, aber ich identifiziere mich halt als so und deswegen kann ich mich an dem Tag auch feiern.
Okay. Ja, da geht viel mittlerweile. Es gab bessere Zeiten. Also ich find's eine Katastrophe, weil das muss ich echt beklagen, tatsächlich. Am Muttertag bin ich bei meiner Mama. Ich war jetzt nicht da, weil sie viele, viele Kilometer entfernt ist. Aber ich habe angerufen. Ich wurde angerufen. Ich habe selber nicht angerufen, aber ich wurde angerufen. Und ich habe gratuliert.
Guter Sohn.
Und an einem, ja, finde ich auch. Und an einem Muttertag finde ich, gehört es sich nicht, dass ich meiner demokratischen Verpflichtung nachgehe. Der Muttertag ist ohnehin schon irgendwie so ein bisschen traurig, weil er auf dem Sonntag stattfindet. Ja, aber
kann man das eine immer nicht mit dem anderen verbinden? Einfach mit der Mutter zum Wahlbüro gehen und das kann ja auch ganz schön sein, so für die Familie, so ein Familienausflug zum Wahlbüro. Okay. Also ich finde, ja, es gibt doch nichts von mehr irgendwie Familienverbindenderes, als wenn man irgendwie am Sonntag noch irgendwas für den Staat machen kann, zusammen als Familie.
Ja. Das sehe ich auch so. Ich denke, wir sollten das auch öfter auf den Muttertag führen oder vielleicht sogar auf den Vatertag, damit man auch die Familie integriert, tatsächlich Demokratie zu leben. Ja, also das fehlt ja uns Deutschen im Wesentlichen, dieses Demokratieverständnis, weil wir wählen ja falsch. Ne? Wir wählen ja einfach falsch. Wir wählen viel zu wenig links. Es muss viel mehr nach links gehen. Es muss ein Ruck gehen durch Deutschland. Und dann sollten wir auf jeden Fall 50% Linke, auf jeden Fall die Grünen doch mit 80%, das sind wir fast bei 90%, weil ich kann ja auch Mathe, und dann läuft das.
Ja, wir müssen, also ich glaube, dass sich dann auch, ne, wir haben ja sehr viele Konflikte im Land und ich glaube, die würden sich auch einfach ergeben, wenn man dann mit der Familie einfach mehr Demokratie lebt. So, ja. Weil das ist genau das Problem, ja. diese ganzen Messerstechereien und so weiter, das kommt ja alles daher, dass in den Familien keine Demokratie mehr gelebt wird.
Eben. Ja, da wird einfach nicht abgestimmt. Wer ist dafür, dass er jetzt das Messer in den Bauch bekommt, hebt die Hand oder anonym vielleicht noch besser, damit dann niemand weiß, wer dafür war. Und dann, weil es ja auch eine alte Tradition, ne? Wir erinnern uns an Brutus.
Ja.
Nun, Kommen wir zu Schleswig-Holstein.
Ja, dein Thema. Und, wo liegt Schleswig-Holstein? Ja. Die viele Leute wissen das gar nicht. Wo ist das genau?
Das ist auf der ganz anderen Seite von Bayern. Also viele Menschen bezeichnen sich als Norddeutscher, die leben dann irgendwo südlich in Rostock oder bezeichnen sich als Norddeutsche und leben dann knapp vor Italien in Hamburg. Aber es gibt tatsächlich nur einen tatsächlich geografischen Norden und das ist Schleswig-Holstein. Und Schleswig-Holstein war mal richtig schön. Wir waren das Land der Horizonte, jetzt sind wir das Land der durch Windräder zerschnittenen Horizonte und der Greifvogelleichen. Und natürlich auch der Mädchen werden über Stunden von Fachkräften gefoltert, Land der Horizonte. Ja, das ist aus Schleswig-Holstein geworden, aber vor 10, 15 Jahren war es für mich das schönste Bundesland. Es ist, glaube ich, heute noch, weil die gesamte Republik ja vor die Hunde geht. Und ich möchte ein besonderes Merkmal auf Kiel werfen, weil ich habe immer schon das Gefühl gehabt, wir haben zum Beispiel die Kieler Woche in Kiel gehabt, eine wunderbare Veranstaltung früher. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Kiel versucht so Hamburg und Berlin nachzueifern und das haben sie auch bei der Wahl getan. Das ist, glaube ich, die letzte Stadt in ganz Deutschland. Die Grünen haben in Kiel mit sage und schreibe 27%, ein Plus von 6%, haben die Grünen den höchsten Stimmanteil gefangen. Das heißt, Kiel ist linker als Berlin.
Das Ding ist, in den Bundesländern, wo es noch wirklich noch diese Ordnung gab, und Schleswig-Holstein, ich kenne das auch, weil mein Vater da wohnt und so, da wo die Welt wirklich noch in Ordnung ist, da muss man auf jeden Fall noch so in die Richtung wählen, wie die Bundesländer, die halt richtig krass abkacken. Also das kapiere ich einfach nicht so, dass man dann einfach nicht das andere sieht und das so als abschreckendes Beispiel sieht, sondern einfach so denkt, ja, Berlin, da will ich hin.
Ein Sehnsuchtsort. Ja.
Ja. Ist so. Das ist vielleicht Schleswig-Holstein wirklich Platz. Gut, wir betreiben dann vielleicht weniger Landwirtschaft, aber das ist prinzipiell egal. Insgesamt, jetzt nicht auf Kiel gesehen, ist wieder die CDU mit deutlichem Vorsprung, 33,9%. Das ist der gute Daniel Günther. Er ist tatsächlich der etwas lauchigere Angela Merkel. 1:1, wirklich auch so ein nichtssagender Lutscher. Der wird garantiert wieder eine Koalition mit den Grünen anstreben. Die sind bei 17,7%, also reicht noch locker, um die 51%-Hürde zu nehmen. Und dann wird es ein fröhliches Weiter so. Und Daniel Günther, heute würde ich fast eine Wette darauf abschließen, dass der noch Bundeskanzler wird.
Ja, ich denke, dann wird es richtig schön, weil wir haben ja schon einen sehr guten Bundeskanzler, der heißt, glaube ich, Olaf Scholz. Ich denke, mit Daniel Günther vielleicht im Tandem, dass sie sich abwechseln, so im 14-Tage-Takt. Ich glaube, das wird was Schönes, weil nur so kommen wir aus diesen Krisen raus. Mit so vielen auch charismatischen Menschen. Also Daniel Günther ist ja schon sehr charismatisch und Olaf Scholz, der ist so richtig krass. Also das ist so jemand, das ist so eine Lichtfigur. So, ne? Ich schaue den in die Augen und denke mir, ja, das ist so Vater- und Mutterfigur in einem. Ganz toll.
Ja, die mutmaßen alle so ein bisschen wie Trump an. Die fallen einfach auf, die nehmen den Raum ein. Wenn die in den Raum kommen, du musst sie nicht sehen, du spürst
das. Ja, wobei ich da sagen muss, dass mir Scholz ein bisschen zu sehr aneckt. Also der ist mir ein bisschen zu krass, ein bisschen zu over the
top. Da hast du recht, ja, das muss ich auch sagen. Der eckt schon eik an.
Was ist, weißt du, so ein Diamant hat keinen Wert ohne Ecken und Kanten. Die werden extra reingeschliffen und das muss man einfach... Olaf Scholz, das ist halt ein kantiger Typ, auch von der Statur und von der Erscheinung her ist das ja einer, den nimmst du erstmal ernst. Ja,
so ein Mann wie Steffi Graf. Auch,
ja. Gut, ich finde, das war's dann auch mit dem Wahlblock. Ja, das war's. Miro, bei dir weiß ich zufällig, dass du großer ESC-Fan bist.
Ja.
Schon seit Jahren. Auf jeden Fall. Und dass du jedes Jahr die CD kaufst. Gibt es CDs vom ESC?
Ne, es gibt Schallplatten und VHS und so weiter. Ne, es gibt immer jedes Jahr, also was ich weiß, immer so eine Playlist auf Apple Music. Und die höre ich mir natürlich immer an, weil ich ja auch ein großer Fan bin. Und ich habe es diesmal auch geschaut. Nein, habe ich natürlich nicht. Also ich habe es nicht geschaut. Ich habe es mal geschaut, einige Male, lag an einem Partner damals. Mir wurde vorgeworfen, dass ich als echter Homosexueller das nicht geschaut habe. Ich muss dazu sagen, ich habe in der Zeit gearbeitet, tatsächlich. Das Interview vom Ali Utlu da geschnitten. Na gut. Aber zum ESC kann ich nur sagen, ja, cool. Das ist genau das, was die Welt verdient hat. Ne? Die Welt möchte ja Richtung Wokistan oder Queere Bahn. Man kann sich ja gar nicht entscheiden, was. Und dieser Beitrag von Deutschland hat alles gezeigt. Es gab die Progress-Fahne, die ich natürlich vorher auch nicht, also ich kannte sie, aber ich wusste nicht, dass sie so heißt. In der Progress-Fahne sind alle Menschen, die irgendwelche Randgruppen sind, drin. Außer halt Weiße. Also sogar Behinderte. Also diese Band, währenddessen jede andere Band, wie üblich, eine Landesfahne geschwenkt hatte, war Deutschland mit dieser Progress-Fahne unterwegs. Da sind Behinderte drin, natürlich LGBTQYMCA. POC, ganz wichtig, auch damit, aber auf keinen Fall Deutschland. Ganz wichtig. Kay Ray hat das sehr schön gesagt, ja. ein toller Comedian, kann ich nur empfehlen. Er hat gemeint, ja, da, wenn man auf einen Lappen kotzt, dann steht alles drauf, was man mit Deutschland-Hass begreift. Und das ist Deutschland-Hass, nichts anderes. Herzlichen Glückwunsch, haben wir uns verdient.
Miro, der Auftritt mit der farbenreichen und anscheinend auch aussagekräftigen Fahne, ich habe nichts davon gewusst, außer dass es irgendwie ja, die aktuelle Fahne von denen ist.
Ja, ich habe da jetzt auch nicht alle Farben zuordnen können. Also da gab es ja auch eine Unterscheidung zwischen Braun und Schwarz. Dass da diese Transfahne mit Blau und hellblau und rosa irgendwie dabei war. Also dieses Dreieck ist ja da an der Seite. Und dann hast du halt noch die anderen bunten Farben, wie auch immer, alle bunten Farben, außer jetzt, dass die Deutsche, ne, also in irgendeiner Weise, die hätten ja auch sagen können, komm, wir machen hier ein bisschen inklusiv, wir machen, arbeiten in die Fahne noch die Deutschlandfahne mit ein. So, nee, wurde dann natürlich nicht gemacht, sondern man hat das halt nur gemacht. Und dann interessant war ja auch, es gab zwei Sachen. Es gab zum einen diesen Videoclip, wo dann alle kurz im Studio aufgetreten sind und ihr, also vor die Kamera gegangen sind und dann ihre Fahnen dahin gehalten haben. Da haben die ja diese, wie heißt die nochmal?
Progress-Fahne.
Ja, diese Progress, ne, Fortschritt-Fahne. Dann dahin gehalten, anstatt die Deutschlandfahne. Und dann gab es ja den Auftritt an sich. Und bei dem Auftritt sind dann auch, oder wo die vorgestellt wurden, sind die dann auch auf die Bühne gekommen, alle mit einer Fahne, nur die Deutschen ohne Fahne. So, und da war nicht nur ein Statement, sondern zwei Statements gegen Deutschland. Oder fragt man sich natürlich gegen, was sollte das? Und ich fand deinen Kommentar sehr gut, Sascha, den du dazu geschrieben hast, dass es im Prinzip gut war, dass sie nicht mit dieser Fahne auf die Bühne gegangen sind, weil ansonsten hätte noch jemand denken können, dass sie für dieses Land hier dass dieses Land repräsentieren würden. So haben sie allerdings nur Clownland repräsentiert oder Gagaland, was auch immer. Und das ist dann ganz gut. Also leider Gottes weiß man immer noch, dass die für Deutschland angetreten sind, aber ja, und sie haben jetzt schon wieder alle Profilbilder geändert, dass es nicht mehr, vorher war es alles mit ESC und jetzt sind die Profilbilder wieder weg.
Jetzt sind sie endlich wieder lost. Ja, schade eigentlich. Es gibt eigentlich, jetzt mal abgesehen von Lena Meyer-Landrut, noch niemanden, der unerfolgreich dorthin gegangen ist und erfolgreich zurückkam. Also wir haben ja ein bisschen, korrigiert mich, wenn ich mich irre, ich habe noch nie einen ESC gesehen. Mein ESC war damals dieses Stefan Raab-Event, wo die Bundesländer gegeneinander antraten. Das hat mir gut gefallen, das war mit Sido, glaube ich, beim ersten Mal. Der Bundesvision Song Contest, da hat Sido die Maske abgenommen. Das fand ich so ein bisschen interessanter. Ich habe auch Pohlmann kennengelernt, den ich inzwischen ab und zu gerne mal höre. Was heißt inzwischen? Den habe ich dann eine Weile gehört. Wahrscheinlich auch ein Linker mittlerweile, wenn es den überhaupt noch gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe noch nie einen ESC gesehen. Was ich über den ESC weiß, Stefan Raab hatte da ein paar geile Auftritte. Die sind dann auch humoresk gemeint und kommen auch humoresk an und sind nie so schlecht bewertet worden, wie so diese geschminkten Typen, die da ankommen und wirklich auch so einen Drang haben zu gewinnen. Und dann habe ich jetzt Bilder gesehen, wie dann die Punktevergabe war und wie traurig und enttäuscht die dreinblicken ist. Es ist einfach Musik in meinen Augen, ja, ich brauche es gar nicht hören. Und deshalb, ja, also wir haben zweimal gewonnen, oder? Jetzt so insgesamt geschichtlich gesehen.
Ja, das müsste korrekt sein, oder? Nee, oder noch.
Wir müssen nicht mit also, Gildo Horn und mit
Gildo Horn war Platz 7.
Nicole?
Piep, piep, piep.
Ich weiß, lieb.
Gildo Sendung mit der Maus. Nicole hat die Maus. Was war das?
Nicole hat gewonnen und Lena Meyer-Landrut hat gewonnen. Das sind die zwei, die ich jetzt
weiß. Ja, aber was war denn da mit Steffen Raab? Der hat doch früher letztes Jahr auch mit der Maus aufgetreten.
Ich weiß, dass er auch mit Wada Hadedude da war.
Ja, genau, das auch.
Es kann auch sein, dass er zweimal da war. Ich meine, er hat ja auch Landrut geschickt.
Und auch Gildo Horn damals hat er auch produziert. So ist das.
Oh, ja, gut, da kann man jetzt nicht stolz drauf sein.
Das war wirklich so unterhaltsam. Sowas hätte man wissen können, wenn man den Podcast besser vorbereitet hätte.
Tja, das ja mein Thema ist, geht es an mich direkt. Vielen Dank dafür. Das war das letzte Mal, dass Miro heute zu Gast war. Ich werde hier mein Veto.
Ja, ey, komm, wenn ich am Anfang so gedisst werde, dann kann ich euch jetzt hier auch dissen.
Ja, gut gemacht, Julian, dass du gleich zu Anfang hier aggressiv, ohne Progressfahne einsteigst.
Ja, zum nächsten Mal.
Gut, ESC.
Progressfahne mit, ich verspreche es euch. Nur für euch. Das ist auch beim Podcast sehr wichtig.
ESC.
Weil das sieht man ja auch.
ESC schwamm drüber, kommen wir zu EWM. Europas wichtigster Mann. Oft werde ich für meinen eisernen Willen gelobt. Europas wichtigster Mann aber hat deutlich mehr Willen als ich. Er hat zwei Villen und ein Schloss. Das Ganze hat allerdings nur 72 Millionen Euro gekostet. Restriktiv 72 Millionen Dollar. Fast geschenkt, möchte ich meinen. Die Rede ist selbstverständlich von Zelensky. Und bevor Russland-Groupies ihre rüschenverzierten, imitierten Calvin Klein-Slips aufgrund zügelloser und ejakulat begleiteter Vorfreude untragbar machen, wie es McDonald's mit R. Lang tat, sehe ich es als meine Pflicht, darüber zu informieren, dass ich auch Putin verabscheue. Nun, da das geklärt ist, wie das Wasser, welches aus Zelenskys goldenen Wasserhähnen sprudelt, können wir zum Grund der Titelvergabe kommen. Neben dem Mitleid aufgrund der Tatsache, dass die Solidarität langsam verschwindet, wie laut CIA 400 Millionen US-Dollar, die für Treibstoffe gedacht waren, ist es auch zu bedauern, dass die Ukraine nur den 5. Platz beim ESC machte. Der Titel geht an Zelensky für seine Menschenkenntnisse, welche herausragend ist, wie der eingerollte Geldschein beim Koksen. Dieser Vergleich entspringt dem Zufall und soll keinesfalls eine Anspielung auf irgendwas Herbeifantasiertes sein. Zelensky möchte mehr, so wie ich, wenn ich auf dem Weg zum Strand bin. Mehr Waffen, mehr Geld, mehr Personal, mehr Grundeigentum in Ländern, die nicht die Ukraine sind. Seine Erfahrungen führen ihn also in das Land, welches jedem, der nicht von hier ist, bereit Tote auf sich zu laden, gerne Drogen nimmt und oder das Wort Nazi sagen kann, reich beschenkt. Ja, wer auf Deutschland tippt, hat entweder richtig geraten oder sitzt in Afrika und zeigt seinen Kumpels das Schlaraffenland auf einer Karte, zu dem man sich demnächst auf den Weg machen wird. Wenn eine solch wichtige Persönlichkeit ein nichtiges Land wie Deutschland besucht, dann, meine Freunde, gibt es nicht nur den hochverdienten und unumstrittenen Karlspreis, nein, auch der Titel Europas wichtigster Mann ereilt ihn mit großer Freude. Am Ende bleibt nur eine Frage offen, wie Ricarda Els Hose an einem All-You-Can-Eat-Buffet. Hat Robert H. in Sachen Korruption vielleicht bei seinem Besuch in der Ukraine ein umfangreiches und unmittelbares Meeting darüber erhalten, wie man es richtig anstellt? Hashtag reichen. Das war Europas wichtigster Mann und damit zurück zum Thema. Ja, Europas wichtigster Mann verdient, Zelensky. Mir war wichtig, dass ich auch den Russland-Fetischisten da nicht allzu viel Luft lasse. Deshalb habe ich ihnen einen wunderschönen, formvoll vollendet formulierten Satz gewidmet. Und ich denke, man kann damit neutral umgehen. Es war auch nicht kontra der Ukraine, sondern einfach kontra des Präsidenten. Ich schätze gar keinen Politiker. Gut, das war Europas wichtigster Mann. Und nun kommen wir zu Deutschlands wichtigstem Thema. Da war Rassismus.
Ja, also Deutschland ist ein zutiefst rassistisches Land. Wer es noch nicht bewusst hat, dann sagen wir euch das jetzt. Deutschland ist gefangen im Rassismus. Ein jüngstes Beispiel ist das Joghurtgate. Lamia Kador, bekannt geworden als Islamlehrerin, bevor sie noch in den Bundestag eingezogen ist und sich gewundert hatte, dass zwei ihrer Schützlinge in den IS gegangen sind, hat sie sich gewundert. Gut, das dann darf sie mit sich ausmachen. Jetzt ist sie in einer Anhörung im Bundestag. War das entsprechend so? Sie hat gesprochen und zwar laut dem Qualitätsmedium BuzzFeed mit ein bisschen Müsli im Mund, ihre Aussage. Ja, was hat ein AfD-Abgeordneter, das ist einer dieser schrecklichen und grauenhaften Rassisten, gesagt? Frau Lamia Kador sollte doch wohl sich entsprechend, wie das den abendländischen Sitten gehört, ohne vollen Mund zu sprechen. Das ist Rassismus. Und ich finde das auch wirklich sehr, sehr schlimm. Und ich möchte mich auch an der Stelle in aller Form distanzieren, weil Lamia Kador ist hier Opfer eines rassistischen Falls gewesen. Und wir als Antifaschisten im Wesentlichen müssen uns, und das machen wir hier auch in aller Offenheit, uns davon distanzieren.
Genau. Ja, das, sowas kommt dabei raus, Bürger in Wut. Dann wird er einfach auf Tischmanieren wird er einfach eingegangen. Er war ja tatsächlich auch noch so dreist, ihr auch noch einen Gegenvorschlag zu machen, wie halten Sie doch die Hand vor dem Mund, so als wäre er sich zu fein, von einer Einwanderin mit Joghurt und Müsli bespuckt zu werden. Also da, ja, da verstehe ich einfach auch die Welt nicht mehr. Nein, Sarkasmus beiseite. Ich habe, als ich diese Schlagzeile gelesen habe, war ich hochgradig erfreut. T-Online titelte das sogar ziemlich exakt. Der Wortlaut war: Rassismus im Bundestags irgendwas Gedöns. AfDler weist darauf hin, dass man nicht mit vollem Mund spricht. Und das sind genau die Schlagzeilen, die ich liebe, weil die einfach so dermaßen schwachsinnig, abgehoben und fern der Realität sind, dass du damit Maurer Michael erreichst. Maurer Michael und Maler Mike. Denn die haben alle von ihrer Mutter mitbekommen, dass sie nicht mit vollem Mund sprechen sollen. Ich gebe das meinen Kindern auch mit, die sind schwarz. Wahrscheinlich mache ich mich jeden Tag beim Frühstück, Mittag und Abend zu einem Hochgrad-Rassisten. Das darf auch keiner mitbekommen. Aber in dem Moment, wo der Otto-Normalbürger liest, das soll jetzt schon Rassismus sein, wenn wir Menschen darauf hinweisen, dass man nicht mit vollem Mund spricht, sobald die einen Migrationshintergrund haben, ja, dann ist das wieder was Positives für unsere Seite, weil die begreifen, dass die Form von Rassismus, die uns immer erklärt wird, die Gefahr von rechts, die Gefahr, dass dir rechts einer sagt, bitte schmatz mich nicht voll, das ist großartig. Ich finde es großartig, kann unserer Sache nur dienlich sein. Wie siehst du
definitiv
das?
Und Frau Kator hat ja wirklich auch sehr interessant reagiert. Sie meinte, sie hat das wunderschöne Zitat von, natürlich habe ich den Namen vergessen, das Buch heißt Faschista, ein Kommunist, ein Italienischer, und hat diesen Satz geprägt: wenn der neue Faschismus kommt, würde er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern ich bin der Antifaschismus. Das Zitat ist bekannt. Frau Kator hat das für sich entdeckt und sie meinte, der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich habe den Mund voll. Ja, genau so. Und darum geht's.
Ich hab das gelesen. Ich dachte, das hätte irgendein Meme-Genie da eingefügt. Ich dachte, das kann die nicht ernsthaft gesagt haben, Alter. Das ist von ihr. Das ist ja großartig. Ja. Das ist ja noch so viel mehr Hybris, als ich ihr zugetraut habe. Das ist neueste Erkenntnisse. So, guck mal auf deine Frage, die du zum Schluss stellst. Jetzt habe ich was gelernt. Großartig. Großartig.
Ja, ich meine, Frau Kador ist ja für mich schon relativ lang ein Begriff, denn sie war mal vor Gericht gegen Henrik Broder, weil Henrik Broder völlig zu Recht meinte, sie habe eine an der Klatsche. Und Frau Kador ist dann zu Gericht gegangen und wollte das einklagen als Beleidigung. Das Gericht hat gemeint, nee, das ist keine Beleidigung und das ist auch völlig folgerichtig. Frau Kador verklagt auch, bis der Doktor kommt. Das ist auch sehr erstaunlich. Übrigens auch wie Helge Lind, das, wo wir vorhin hatten. Helge Lind hat, passt jetzt gerade dazu, damals gab es einen kritischen, netten Beitrag auf der Achse des Guten und es gab sehr nette Kommentare darunter. Und ich glaube, es waren 20 oder über 20 Kommentare hat versucht, dann der Helge Lind die Menschen dann zu verklagen. Ergebnis, viele Arbeit für das System und keine einzige Klage wurde tatsächlich dann angenommen.
Unser gemeinsamer Kumpel, Olli, ist ja auch schon mal von Herrn Lind angezeigt worden.
Tatsächlich?
Also, ja. Das scheint auch so ein SPD-Ding zu sein. Ne? Also die lange Zeit als, ich sag mal, Schwergewichtsweltmeisterin der ungerechtfertigten Anzeigen Titelhalterin bekannt war ja Safsack Shaby, ja, oder wie sie heißt. Die ist ja laut und aber auch gerichtsbar ist sie. Und hat ja auch gegen Tim Kellner, glaube ich, ein oder zweimal verloren. Völlig zu Recht. Und ja, das scheint so ein SPD-Ding zu sein. So, wenn der Pöbel was sagt, das mir nicht passt, dann mache ich Anzeige. Ich bin der Meinung, wenn du, na, wir jetzt auch nicht, weil wir ja auch so Idioten sind, die sie in die Öffentlichkeit drängen, diesen ganzen Glamour wollen und die Groupies und so, das ist ja das, weswegen wir hier sitzen.
Ja.
Aber für den Otto-Normalbürger, finde ich, gelten da andere Regeln als für einen, der im öffentlichen Leben ist. Der muss das aushalten können. Ich finde, für 10.000 Euro im Monat kann man auch mal du Idiot oder damals auch der berühmte Fall mit der CDU, du Pimmel, muss man mal aushalten können für 10.000 Euro im Monat. Das muss drin sein.
Definitiv. Man muss ja auch wissen, dass Frau Tschiebli sich auch beschwert hat, dass 90% ihrer Klagen aufgrund, Zitat, der Meinungsfreiheit abgelehnt wurden. Das ist ja Wahnsinn, oder?
Ja.
Stell dir das mal vor, ja, diese Meinungsfreiheit.
Das,
eine Gefahr.
Ja, das ist ein großer Punkt, den wir beim Wählen vergessen haben. Es wird Zeit, dass Erdogan auch hier mal ein bisschen agiert und die Meinungsfreiheit mal runterbekommt. Das kann nicht angehen, dass wenn du hier permanent Scheiße erzählst und einer schreibt, du erzählst permanent Scheiße, dass du den nicht in Grund und Boden klagen kannst. So funktioniert es nicht. Ja gut, aber sie hat sich ja gerecht, sie hat ein Buch geschrieben.
Ja,
und
ein sehr erfolgreiches Buch übrigens, das richtig gut läuft. Und
ja.
Ich finde das auch sehr schön. Ich finde auch, ich glaube, Heiko Maas hat auch mal so ein sehr erfolgreiches Buch, Kampf gegen Rechts oder wie das auch immer hieß, geschrieben. Auch das war wiederum SPD. Ich glaube, da wird ein Schuh draus gerade, wenn ich drüber nachdenke.
Ja.
Auch ein unglaublich erfolgreiches Buch. Und ich denke, das geht in die, Achtung, Annalen der Geschichte ein.
Ja, das übrigens auch ein wunderbarer Beitrag von Henrik M. Broder, denn Heiko Maas, der ja auch Außenminister war, ein Ministerium, wo Qualität nach Qualität auf Qualität folgt, also wirklich best besetzt immer, und Heiko Maas, der 16-Jährige in seinem Konfirmandenanzug, hat dann ja den Donnerstag der Demokratie ins Leben gerufen.
Ja, weil Mittwoch ist ja der Tag der Diktatur, wie wir alle wissen.
Ja, und das war auch ein unglaublich erfolgreiches Projekt, das muss man einfach sagen. Und ja, da muss man aber, also SPD, ich verstehe, warum die Bremer gewählt haben, wie sie gewählt haben. SPD ist auch meine Partei.
Die Deutschen müssen endlich Demokratie ordentlich lernen. Und wer wäre da am besten geeignet für als die SPD? Ich denke, mir fällt sonst keiner ein.
Ja, ich auch nicht. Also ich finde auch die Demokratie, damit sie es richtig lernen, sollten wir erstmal, wie wir es letzte Woche den Vorschlag hatten, so ein bisschen Diktatur machen, wo dann... Ja, wo das denn zwangseingeimpft wird. Ach, Zwangsimpfungen sind ja auch demokratisch. Wo das denn beigebracht wird, damit man auch den Unterschied mal sieht. Ne? Viele haben es ja vergessen. Ja, Erinnerungskultur in Deutschland ist sowieso so eine problematische Geschichte. Aber naja. Kommen wir zurück zu Joghurtgate.
Ja.
Schlomo hat es in der Honigwabe gebracht. Und zwar, weil ich Idiot ist, auf Twitter unter einen seiner Kommentare schrieb, man hat tatsächlich in den deutschen Medien, aber auch in den amerikanischen Medien versucht, Ron DeSantis mal über ein ähnliches Joghurtgate, ich sag mal, habhaft zu werden und ihn zu diskreditieren. Und zwar soll Ron DeSantis, dafür gibt es aber keine Beweise und auch kein Geständnis, mal einen Joghurt mit den Fingern gegessen haben. Was? Innerhalb so einer Plenarsitzung. Ja, das ist ja auch klar, das ist ja... Ist ja auch ein Rechtsradikaler, ja. Wobei sich das jetzt nicht wieder deckt. In Deutschland sind die Rechtsradikalen für Tischmanieren. In Amerika scheint es andersrum zu sein. Kann ich nicht genau nachvollziehen. Auf jeden Fall, ja, es ist, man hat manchmal das Gefühl, dass hier mit einem Doppelstandard bewertet wird. So scheint es mir, aber das ist wahrscheinlich subjektive Eigenwahrnehmung.
Ich denke, da liegst du völlig falsch. Es ist kein Doppelstandard, es ist der Standard, der Goldstandard der Linksgrünen. Und so wie es ein Linker tut und ein Grüner tut, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn das ein Rechter tut, dann ist er nicht nur rechts, sondern auch rechtsradikal. Und zwar dann ist der Joghurt plötzlich rechtsextrem. Ne? Man kennt das ja. Ich weiß nicht, du kannst ja auch manchmal einkaufen. Ich gehe dann auch einkaufen und ziehe immer so Joghurt und denke mir, boah, das ist so ein richtig rechtsradikaler Joghurt. Und den kaufe ich dann natürlich sofort. Von Müller übrigens. Müller ist ja auch so rechtsradikal, deswegen kaufe ich das auch immer. Und das ist ja völlig klar. Nein, das ist ein, du hast völlig recht, ein Doppelstandard. Diese Leute wollen es nicht begreifen. Und mittlerweile bin ich der Meinung, dass sie es nicht intellektuell schon hinkriegten. Die könnten, würden es hinkriegen, aber sie wollen es nicht. Also viele schaffen es vielleicht doch nicht, aber andere, sie wollen es einfach nicht. Sie wollen geflissentlich Dinge ignorieren, damit sie ihre Agenda durchdrücken, bis der Doktor kommt.
Das stimmt, aber... Wir hatten es eben schon mit Miro. Also ich bin in letzter Zeit bin ich so positiv gestimmt, dass ich bin jetzt im Ausland. Ich betrachte die ganze Geschichte aus der Ferne. Vielleicht liegt es daran, vielleicht auch daran, dass ich hier so viel Vitamin D bekomme. Ich kann es nicht sagen. Aber hast du auch das Gefühl, dass wir eine Positiventwicklung durchmachen? So insgesamt politisch, medial, das gesamte Konstrukt?
Nein.
Gut, das Glas ist halb leer.
Was soll ich sagen?
Wenn?
Also tatsächlich, ja klar, es gibt nette Ansätze und so weiter, aber dennoch läuft es seit 18 Jahren, seit 98 komplett schief. Also in Deutschland zumindest, wenn man sich die Bundesregierung anguckt, ja. Und da kann man sich noch freuen, wenn man in Bayern lebt. Gut, da haben wir Markus Söder, der steckt in einer großen Gesichtskrise. Das ist mal das eine. Aber nein, ich glaube nicht, dass es irgendwie nach bergauf geht. Und ich bin übrigens kein, das sagen die wenigsten negativen Menschen, ich bin kein Pessimist. Ich bin Realist, aber das ist natürlich dann die Chiffre für, ja, du hast keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, dass es so positiv ist, tatsächlich.
Ach, ich weiß nicht, ich will es auch nicht beschreien. Ich glaube tatsächlich, es kommt ein bisschen aus der Distanz. Ich würde gerne, bevor wir zu unserer allwöchentlichen Finalfrage kommen, die ich nach wie vor sehr schätze, würde ich gerne noch einen positiven Aspekt bringen. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Gerade nach so einer Sendung bin ich immer unglaublich euphorisch. Und dann habe ich quasi nach dieser Sendung, mache ich mein Handy an und ja, habe auf einmal 60 Themen, die ich nächste Woche bringen möchte. Und von diesen 60 Themen habe ich dann den Tag darauf schon wieder, ja, 59 vergessen und eins schafft es dann in die Sendung. Nichtsdestotrotz möchte ich es nochmal erwähnt haben, eine positive Botschaft. Und zwar geht es um die Cancel Culture. Die Cancel Culture hatte bei Hogwarts Legacy, dem, ich sag mal, der Spieleadaption der gesamten Wizarding World, des Harry Potter-Universums, wie man laienhaft sagen kann, hatte durchschlagenden Erfolg, das war allen bekannt. Nun sind aber die Zahlen raus und sie sind phänomenal. Wir reden von, ich glaube, 17 Millionen Einheiten allein für die PlayStation 5, also wirklich unglaublich viele Rekorde gebrochen, garantiert das Spiel des Jahres. Ich will die Zahlen nochmal nennen. Xbox S und Xbox X sind 40 Millionen Einheiten verkauft worden. PS4 117 Millionen Einheiten. Nintendo Switch 123 Millionen Einheiten. Warum ist das so zu beklatschen? J.K. Rowling ist links as fuck. Kann man prinzipiell nicht gebrauchen, aber bei der Trans-Sache schwimmt sie nicht mit, da schwimmt sie gegen den Strom. Und deshalb hatte erstmal der private Sektor der gesamten LGBTQ-Bundgeschichte gesagt, Hogwarts Legacy nicht kaufen, das ist ein ganz, ganz böses faschistisches Spiel. Und sogar das ZDF hat sich eingeschaltet und vom Kauf abgeraten. Und in anderen Ländern ist natürlich noch mehr und auch noch stärker Stimmung gemacht worden. Und deshalb freue ich mich so dermaßen über diese Verkaufszahlen, weil wir jetzt endgültig sagen können, es ist egal, was sie zu canceln versuchen, sie scheitern. Und wir, und deshalb, das ist auch Teil dieser positiven Stimmung bei Budweiser, wir haben das erste Mal erfolgreich gecancelt. Ich bin happy, Alter.
Also erstmal habe ich jetzt mal die Zahlen hochgerechnet. Über 300 Millionen Nutzer, die das gekauft haben, sind transfeindlich. Ich würde das erstmal mal festhalten. Das sind Transfeinde und ich bin natürlich gegen Transfeinde. Und
Nazis.
Und zwar auch das, Neo- und Neu-Nazis. Also nein, das, ich sage immer Neu-Nazis, weil das so neu klingt, aber ist ja auch egal. Ich finde allein die Tatsache, dass man sich darüber unterhalten muss, schon problematisch, insofern, hey, es geht um ein Buch, es geht um ein Spiel und das war's. Also, ich meine, wie doof kann eine Gesellschaft werden, dass man aufgrund dessen, weil eine Autorin dies und das gesagt hat, ob das gut oder schlecht war, das ist was ganz anderes, dass man aufgrund dessen das Produkt gut oder schlecht empfindet. Das ist sowas von infantil und auch nicht sehr schlau, weil es geht am Ende des Tages um Kunst oder um ein Spiel und wer nicht in der Lage sein möchte, das zu differenzieren zwischen der Person und dem Produkt, der ist kernverdummt. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, also mal, das möchte ich noch kurz machen, bevor wir dann wirklich zum Ende kommen. Viele wissen gar nicht, wie diese ganze Transfeindlichkeit angefangen hat. Und zwar begann die, irgendjemand hatte getweetet, irgendwie bla bla bla, menstruierende bla bla bla. Und jetzt stieb J.K. Rowling in so einer, ich sag mal, lockeren, wahrscheinlich auch ja, unschuldigen Art und Weise schrieb sie darunter menstruierende. Wir hatten noch mal ein Wort dafür. Prau, Krau, Klau. Und daraufhin brach eine Welt für so viele Menschen zusammen, weil sie einfach der Meinung war, dass es das Wort Frau geben könnte. Und naja, an der Stelle war dann Schluss. Dann bist du halt Transfeind. In dem Moment machst du mit Transvestiten, in dem Moment, wo du das Wort Frau sagst, tust du mit Transvestiten das, was wir Deutschen christlicher Abstammung mit euch Deutschen jüdischer Abstammung, aber auch mit Juden anderen Kulturen gemacht haben. Und sie setzen es gleich. Sie tun so, als wäre es dasselbe. Das ist
ja eine unglaubliche Dummheit. Ich glaube, es ist im ersten Teil vom Ali Utlu-Interview, vielleicht auch dann nicht im zweiten. Dann freut euch drauf. Geht es auch genau um das Thema, dass diese Personen ja Dinge kapern. Also es ist also diese Leute meinen ja, oder viele Aktivisten meinen ja, dass sie damals verfolgt wurden. Das ist halt Irrsinn. Das ist einfach falsch. Das ist objektiv falsch. Ich habe 3 Gutachten gelesen darüber. Es gibt keine Transpersonen, die aufgrund, weil sie Transpersonen waren, im Dritten Reich verfolgt wurden. Das ist falsch. Wenn sie verfolgt wurden, aufgrund von homosexuellen Handlungen. Im Gegenteil, es gab sogar einen Transpassierschein, was Ali richtig gesagt hatte, dass sie dann auch im Regime leben konnten. Ja.
Tatsächlich hat völlig, weil die ja auch so verstrahlt sind. Also Jan Böhmermann denkt ja tatsächlich, Leute wie du und ich, wir sind Fan der Nationalsozialisten. Der geht tatsächlich davon aus, dass wenn wir irgendwie eine Hitler-Doku sehen, wie die Daumen drücken, dass die Nazis das Ding doch gewinnen diesmal. Und das ist dermaßen krass, weil Jan Böhmermann hat mir etwas geliefert, das habe ich auch sofort retweetet. Und zwar geht es dabei darum, dass Rommel, wirklich relativ bekannter Wehrmachtssoldat, ob er jetzt Parteinazi war, so doll bin ich in Rommel nicht drin, wie der in Frauenkleidern tanzt. So, aber wir unterstützen die Nazis ja gar nicht. Für mich ist das geilste Argument, die Wehrmachtssoldaten unter den Nazis haben in Frauenkleidern getanzt. In Frauenkleidern tanzen ist nichts Gutes. Das sollte man nicht fördern. Und naja, bei Jan Böhmermann dachte die mal, er macht einen Punkt für sich.
Na gut, bei Jan Böhmermann sind schon vor einigen Jahren die Lichter oben rum ausgegangen. Von daher kann ich das im Wesentlichen nicht mehr ernst nehmen.
Gut, hast du noch eine Frage an mich?
Ja, was hast du von dieser Sendung, völlig überraschend die Frage, ich weiß, du bist auch gar nicht vorbereitet, was hast du von dieser Sendung, von dieser Folge gelernt?
Ich habe gelernt, dass diese Joghurt-Mundfrau dieses Zitat tatsächlich gesagt hat. Also das für mich kommt das neu, weil das für mich so utopisch war, das zu sagen. Das ist fast so, als würdest du sagen, zuerst haben sie den Leuten mit Joghurt im Mund abgeholt, dann haben sie die Leute mit Müsli im Mund abgeholt und ich habe geschwiegen, weil ich hatte ja kein Müsli im Mund. So als würde man dieses Zitat umformulieren, um irgendwie einen Nazi-Zusammenhang zu konstruieren. Und das hat mich tatsächlich umgehauen. Ich bin da überrascht. Das amüsiert mich im ersten Moment, weil es halt eine dermaßen heftige Hybris beinhaltet. Aber ich dachte tatsächlich, es wäre ein Meme. Ich dachte, irgendeiner hätte ihr das untersetzt, weil das so dermaßen lächerlich und albern ist, dass ich es nicht glauben konnte. Und jetzt weiß ich, das ist ein Originalzitat und ich bin super amüsiert darüber und bin froh, dass ich das jetzt weiß. Ich hätte es geteilt, wenn ich gewusst hätte, dass sie es echt gesagt hat. Was hast du denn heute gelernt, mein lieber
Julian? Ich habe gelernt, dass du wirklich positiv gestimmt bist, was Deutschland angeht. Und ich habe mich daran ertappt, dass ich wahrscheinlich das ganz anders sehe. Vielleicht muss ich etwas drüber nachdenken. Vielleicht sehe ich das zu negativ. Oder vielleicht musst du drüber nachdenken. Vielleicht siehst du es zu positiv. Man weiß es nicht, aber wir werden es aufklären.
Ich denke, spätestens im Winter bin ich auch wieder sehr negativ eingestellt. Nee, wir werden sehen. Also ich bin der Meinung, wir machen Fortschritte. Ob die groß genug sind, ich habe es schon mal gesagt. Aber wir sind am Ende. Ich will da jetzt nicht drüber reden. Ich kann jetzt nur noch sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren und natürlich auch danke fürs Teilen. Danke an Miro, den wir leider nicht offscreen verabschiedet haben, weil wir einfach auch ein bisschen dämlich sind. Und dann danke an dich, Julian, dass wir das wieder mal machen konnten.
So machen wir das und nächste Woche geht's weiter. Teil 2 Ali Utlu ist am Start und viele neue Themen werden folgen. Bleibt wacker, bleibt heiter, bleibt wie ihr seid und bleibt bei den Chronisten des Irrsinns. So ist es nämlich.